Jahre alt. Wir liefern spezialisierte Sensorik und Regelsysteme für Anlagen und Verfahren der Grundstoffindustrie, wobei Grundstoffindustrie in dem Moment heißt Zementwerke, Minen und Mineralien- und Keramikhersteller. Allerdings sind mehr als 80% unserer Kunden Zementwerke. Und die Summe aller Installationen, die wir inzwischen weltweit untergebracht haben, beträgt ca. 1.500. Sie sehen hier mal so grob unser Verbreitungsgebiet. Alles, was hier blau ist, heißt, da sind Kunden von uns, die wir bedient haben. Und die roten Punkte, das sind Vertriebspartner, die wir in der ganzen Welt haben. Das sieht jetzt ziemlich wuchtig aus für eine kleine Firma. Es liegt daran, dass wir eben extreme Nischenprodukte vertreiben, für die selbst der europäische Markt viel zu klein wäre. Das wäre ruckzuck abgearbeitet. Deswegen liefern wir weltweit. Auf die Produkte, die wir da speziell auch für diese Industrien liefern, will ich jetzt nicht en Detail eingehen. Wir werden uns mit dem vorletzten etwas genauer befassen. Da steht Gas Temp Flow. Das handelt sich um eine akustische Messung von Temperatur und der Strömung heißer Gase. Wofür braucht man sowas? Ganz grob hier haben Sie eine kurze Übersicht über die Herstellung von Zement. Ein typisches Zementwerk hat immer einen Steinbruch. Dort wird Kalkstein abgebaut, der wird fein gemahlen, der wird nochmal vorverarbeitet, läuft dann durch mehrere Stufen und kommt schließlich und endlich in das Herzstück des Werkes, einen sogenannten Drehrohrofen. Das sind wirklich monströse Anlagen. Ich zeige Ihnen gleich mal ein Foto. Dieser Vorwärmerturm hier ist ungefähr 80 bis 100 Meter hoch. Dann ist der eigentliche Ofen, das Drehrohr hier, 60 bis 80 Meter lang. Und innen drin ist eine sehr, sehr heiße Flamme, die bis zu 2000 Grad Flammtemperatur erreichen kann. Was da rauskommt, ist ein Produkt, das nennt sich Klinker. Das wird anschließend noch in weiteren Mahlanlagen so fein gemahlen, wie Sie das vielleicht schon mal in einem Zementsack erlebt haben. Und der Zement selber ist das Bindemittel, um anschließend Beton herzustellen. Kommen wir mal drauf. Also Beton, nebenbei bemerkt, oder Zement, mit dem man Beton macht, ist eines der am häufigsten eingesetzten Materialien auf der ganzen Welt. Wir leben schließlich alle in Häusern oder fahren über Brücken aus Beton. Hier sehen Sie jetzt mal dieses Herzstück, den sogenannten Drehrohrofen. Das hier ist ein solches Drehrohr, ungefähr 3 bis 4 Meter Durchmesser. Und davor der sogenannte Wärmetauscherturm, wo das Rohmaterial schon mal vorgewärmt wird. Das sind, ja, 80 bis 100 Meter ist der hoch. Und ein solches Werk hat einen sehr großen Energie- und Materialdurchsatz. Das wird pro Jahr in einem solchen Werk, wie Sie es hier sehen, ca. 1 Million Tonnen produziert. Und der Energieeinsatz, um dieses Material zu produzieren, ist sehr, sehr hoch. Und deswegen sind die Betreiber sehr daran interessiert, dass sie den Energieeinsatz nur gerade so hoch wie nötig machen und nicht höher. Dazu muss man allerdings wissen, was passiert denn gerade in einem solchen Ofen. Hier sehen Sie mal ein grobes Skizze. Die Flamme, wie gesagt, 2000 Grad heiß, heizt das Rohmaterial, das hier oben reingeschüttet wird, langsam runterpurzelt und dann hier landet auf bei ca. 1500 Grad. Was dann hier hinten herauspurzelt, ist also ungefähr so flüssig wie Magma und wird anschließend in sogenannten Schubfrostkühlern abgekühlt. Eine solche Anlage, die wirklich einen sehr hohen Energieverbrauch hat, die möchte man eben möglichst optimal fahren. Und um das machen zu können, muss man wissen, wie heiß sind denn zum Beispiel die Gase, die man ja durchschickt und welche Mengen schickt man wirklich durch. Das ist im Moment nicht immer genau bekannt und dann muss man es schätzen. Und das heißt typischerweise, der Energieverbrauch ist höher, als er sein sollte. Dafür haben wir eine Lösung gefunden. Wir haben eine Messung der Gastemperatur und auch der Gasströmung hier durch diesen so Abluftkanal, die akustisch funktioniert. Das klingt ein bisschen komisch. Prinzip ist, wir erzeugen einen kurzen, scharfen Knall, der wandert quer durch diesen Kanal, zum Teil der Strömung entgegen, zum Teil mit der Strömung. Und das hat jetzt zwei Effekte. Das Schallsignal gegen die Strömung ist geringfügig langsamer als das Schallsignal mit der Strömung. Das ist der eine Aspekt. Und die absolute Geschwindigkeit im Gas, die hängt tatsächlich von der Temperatur des Gases ab. Sie kennen alle wahrscheinlich so die typische Schallgeschwindigkeit in unserer Umgebungsluft, ca. 340 Meter pro Sekunde. In dem heißen Gas hier von 400-500 Grad ist die Schallgeschwindigkeit aber gut 500 Meter pro Sekunde. Man kann also durch Messen der Ankunftszeit dieser beiden Positionen hier die Temperatur des Gases bestimmen und aus dem Zeitunterschied können wir auch noch die Strömung sehr genau bestimmen. Nur damit Sie ein Gefühl bekommen, wir müssen die Ankunftszeit auf etwa 1/1000000stel Sekunde genau bestimmen. Wir hatten dieses Gerät im letzten Jahr neu entwickelt und die ersten Systeme haben wir an einen sehr großen Konzern ausgeliefert. Sollte ursprünglich in die Schweiz gehen, dann hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daraufhin wurden die Systeme in Werke desselben Konzerns in Marokko geliefert, und zwar ungefähr im Dezember 2020. Und wir dachten, ja gut, dann werden wir so Anfang des Jahres 2021 jemand dahin schicken und dann können wir das in Betrieb nehmen. Und da hat uns die Pandemie einen weiteren Strich durch die Rechnung gemacht. Es gab in Marokko bis vor letzte Woche eine totale Einreisesperre. Wir konnten nicht dahin. Andererseits stand unser Kunde erheblich unter Zeitdruck, auch von Seiten des Konzerns, und stellte sich die Frage, wie können wir hier weiterkommen? Eine Lösung war also, wir sagen, wir machen Installation mit Hilfe eines Vertriebspartners und unseres Kunden in Marokko. Gab aber ein neues Problem. Dieses Messgerät war eben ganz neu und sowas hatte noch keiner von denen installiert. Daraufhin haben wir uns also gemeinsam mit den Beteiligten überlegt, wie können wir da weiterkommen. Und die Lösung war, wir haben eine sogenannte digitale erweiterte Realitätsbrille besorgt für Industriezwecke. Sie sehen die hier. Die hat eine Kamera. Wir haben hier Kopfhörer, wir haben auch noch ein Mikrofon und einen kleinen Bildschirm, mit dem wir den Betroffenen, der die trägt, also noch was einspielen können. Wir können also sehen, was er sieht, hören, was er hört und ihm noch Informationen schicken. Hier sehen Sie im Moment unseren Besprechungsraum in Jülich und wir gucken da nach Marokko und sehen geradezu, wie einer unserer Partner einen Stecker konfiguriert. Und hier schicken wir ihm auch noch Informationen über ein Telefon. Und wenn es jetzt klappt, sehen Sie nochmal Parameter, die wir ihm zuschicken. Und wenn es jetzt klappt, dann sehen Sie jetzt hier live, wie so etwas aussieht. Wenn unser Partner in einem Werk, das ist also jetzt eine Übertragung aus Marokko, und zwar über das Handynetz, deswegen ist die Bildqualität nicht ganz hoch, aber durchaus ausreichend. Okay, was können wir also jetzt daraus lernen und schließen? Wir haben festgestellt, also mit diesen Möglichkeiten können wir die Geschwindigkeit bei der Reaktion auf Kundenanfragen deutlich erhöhen. Wir haben eine signifikante Kostenreduktion dadurch erreicht, dass wir die Reisen nicht machen mussten. Und das reduziert den ökologischen Fußabdruck. Das Ganze geschah im Rahmen eben eines öffentlich geförderten Forschungsprojekts. Und was haben wir dadurch gelernt? Also überhaupt im Rahmen des Projekts haben wir einfach einen Perspektivwechsel durchgeführt für uns selber, das haben wir gemerkt, durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowohl mit dem ISF in München als auch mit anderen Firmen. Wir haben dabei gelernt, dass wir die Benutzerfreundlichkeit unserer Systeme noch weiter verbessern müssen. Das heißt, wir müssen niedrigschwellige Zugänge im Umgang mit unserer Technik schaffen. Das ist auch inzwischen geschehen. Und das Ganze hat durchaus eine gesellschaftliche Relevanz eben auch für unsere Leute. Wir haben eben neue Formen der Arbeit ausprobiert, die also sich als durchaus sehr, sehr erfolgreich erwiesen haben. Kommen wir noch zum letzten Punkt. Was könnten andere KMUs daraus vielleicht lernen? Also wir haben festgestellt, der Einsatz digitaler Technologien bedeutet, dass man konkrete Probleme mit neu verfügbaren Werkzeugen durchaus überhaupt lösen kann, falls es vorher eben nicht geht. Wir haben gelernt, dass man neue Sichtweisen erlangt und in einer ungewohnten Situation proaktiv auf die Weise damit umgehen kann. Man kann lernen, dass man auch mit ungewissen Umgebungsbedingungen umgehen kann und da handeln kann. Zeitaufwendige Reisen, habe ich schon gesagt, können deutlich reduziert werden. Wir werden das auch so weitgehend beibehalten. Einen vielleicht negativen Aspekt sollte man aber nicht unerwähnt lassen. Es hat sich dabei gezeigt, dass man mehr Schwierigkeiten hat, wenn man mit unerwarteten Fehlern umgehen soll, die man vorher so nicht vorhergesehen hat. Dann ist der Aufwand, um dem nachzugehen, mithilfe einer solchen Technologie deutlich höher, als wenn man direkt vor Ort wäre. Da ist man definitiv schneller. Das ist aber auch so ziemlich der einzige Nachteil, den wir bisher gesehen haben. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und schau mal, dass ich wieder zurückschalte.
Peter, vielen Dank für die sehr informative und sehr interessante, den sehr interessanten Einblick, welche Möglichkeiten über große Distanzen, also wir sind jetzt ja im Feld auch der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit, über welche großen Distanzen was möglich ist und auch vor allen Dingen über die Möglichkeit, wenn man situativ handlungsfähig ist als Unternehmen und natürlich auch mit seinen Beschäftigten gemeinsam, wie man dann sehr schnell Distanzen überbrücken kann, die man jetzt vorher eigentlich als unüberbrückbar angesehen hat und natürlich als sozusagen unbeabsichtigte Nebenfolge etwas ist, was wir in der Pandemie immer wieder feststellen. Es wird enorm schnell an bestimmten Punkten gelernt, weil nämlich enorm schnell gelernt werden muss. Wir haben momentan, soweit ich das sehe, im Chat keine Fragen. Wenn Ihnen jetzt im Verlauf noch Fragen einfallen, wie gesagt, zögern Sie nicht. Wir werden aber die Gelegenheit nutzen, direkt jetzt in die nächste Präsentation zu gehen. Eine Präsentation aus dem Projekt ASTA und hier im selben Feld geht es sozusagen nicht mehr nur in Anführungsstrichen um unterstützte Wirklichkeitswahrnehmung, sondern um computeranimierte virtuelle Umwelten und der Frage, wie dort Kompetenzvermittlung passieren soll. Herr Weigel, Sie haben das Wort.
Perfekt, super. Dann vielen Dank. Mein Name ist Andreas Weigel. Ich darf Sie auch herzlich noch begrüßen hier in der Session und darf jetzt was zum Forschungsprojekt ASTA sagen. Und wie Herr Heitling gerade schon eingeführt hat, geht es um die Kompetenzvermittlung in einer VR-basierten Umgebung eben zur Arbeitsgestaltung. Bevor ich näher zum Forschungsprojekt komme, will ich kurz etwas zu meinem Unternehmen sagen oder das Unternehmen, für das ich tätig bin. Ich darf dort eine Stabsstelle für die digitale Transformation leiten. Und das sind wir. Wir sind also ein Familienunternehmen, haben mehr als 125 Jahre, in diesem Jahr 132 Jahre Erfahrung im Unternehmertum, will ich sagen, 230 Mitarbeiter und heutzutage fertigen wir Schwenkkrane. Ich komme auch gleich noch dazu, warum ich heutzutage verwende, aber eben in diesem Schwenkkranmarkt haben wir das größte Portfolio eben an Lösungen für den Kunden parat und sind ebenfalls weltweit unterwegs. Im linken Bildschirmrand sehen Sie ein bisschen die Produktentwicklung, gestartet, wie gesagt, vor über 130 Jahren als Schmiedebetrieb hat man sich zunächst auf den Bergbau fokussiert und mit Niedergang des Erzbergbaus in Deutschland in den 60er Jahren hat man dann eben nach neuen Produkten Ausschau gehalten und eines dieser Produkte war eben der Schwenkkran und den fertigen wir jetzt bis heute. Hier ein paar Impressionen, wie eben just dieser Schwenkkran heutzutage aussehen kann. Wir sind also nicht bei Kranen, die irgendwie auf Baustellen stehen oder eher sehr selten, sondern wir befinden uns im Umfeld der Industriekrane. In der Regel unterstützen wir Arbeitsplätze, damit eben ergonomisch dort gearbeitet werden kann, schwere Lasten nicht per Hand bewegt werden können, sondern eben bewegt werden müssen, sondern eben per Kran bewegt werden können. Auf der rechten Seite finden Sie ein bisschen kleiner dann andere Produkte, die wir fertigen, beispielsweise oben rechts finden Sie Wartungskrane auf Flüssiggastanks. Hier sind wir mit Vetter unterwegs und können eben auch explosionsgeschützte Krananlagen herstellen. Unten rechts im Bild sehen Sie dann ja eher so Prestigekrane, die wir aber ebenfalls fertigen und die uns mal besonders stolz machen. Bootskrane in Marinas oder in Werften, wo man eben dann ja die geliebte Yacht sicher zu Wasser lassen kann. In dem Spektrum bewegen wir uns ungefähr von 125 Kilo bis 100 Tonnen und können dort halt die meisten Kundenwünsche auch realisieren. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Sie haben eben auch schon die Bilder gesehen von den Produkten hier jetzt nochmal, weil wir eben eine gewisse Transformation schon einmal mitgemacht haben. Ich habe eingangs erwähnt, der Niedergang des Erzbergbaus in Deutschland. Wir sind jetzt seit 1964 war der erste Schwenkkran bei Vetter produziert worden und sind bis jetzt damit sehr gut gefahren. Wir fragen uns aber, was eben ja in Zukunft dort kommt, was die Zukunft noch für uns bereithält. Wir setzen nach wie vor auf den Schwenkkran, aber wir denken eben auch, dass unser Produkt sich ein Stück weit weiterentwickeln muss. Und das digitale Transformation ist eben ein Mittel, wie wir unser Produkt eben ja optimal unterstützen können. Und jetzt kommen wir auch genau zum Forschungsprojekt A-Star, wo wir uns dieser Frage eben gestellt haben, wie wird ja vielleicht der Prozess der Zukunft in dem Fall aussehen. Und getrieben ist das Ganze ja von unserer Projektidee. Sie sehen oben schemenhaft angedeutet eine Wertschöpfungskette, linke Hand quasi Rohprodukte, so etwas wie Stahl. Und dann wird vom Produzenten, das ist die Vetter Krantechnik, für die ich tätig bin, wird eben aus diesen Rohprodukten dann ein Kran produziert, zunächst natürlich erst konstruiert. Die Dienstleistungen, die aber an unserem Produkt erbracht werden, können ja anders aussehen. Das sollen die zwei Bilder eben unter dem Päckchen Dienstleistung zeigen. Unsere Krane, der obere steht auf einer Seilbahnstütze, ohnehin schon in 30 Meter Höhe und wird für die Menschenrettung ausgelegt, falls mit der Seilbahn mal etwas passieren sollte. Und unten sehen Sie einen Mitarbeiter auf einer ja recht begrenzten und etwas wackeligen Hebebühne. Aber das sind eben die Umfelds oder die Umgebungen, wo unsere Servicetechniker unterwegs sind. Und wir haben in der Vergangenheit mehrfach festgestellt, dass eben der Konstrukteur in seinem doch sehr komfortablen Büro nicht immer ganz die Situation nachvollziehen kann, die der Servicemechaniker vor Ort eben bei der Montage, bei der Reparatur, bei der Wartung erlebt. Das hat dann eben zur Folge, dass Produkte ja nicht immer optimal auf die Wartung abgestimmt konstruiert wurden, sondern man dachte, er hat als Konstrukteur eher das Augenmerk auf andere Punkte gelegt. Das nennt man dann hybride Wertschöpfung und am Ende, schemenhaft angedeutet, sehen Sie auch noch das nächste Kästchen, das eben den Mehrwert für den Kunden spielt. Jetzt kommen wir zu A-Star. Da sehen Sie rechts unser Schaubild. Der junge Mann auf dem Schaubild steht eben für die virtuelle Realität. Und wir möchten den Konstrukteur, nachdem er in der CAD-Umgebung seinen Kran konstruiert hat, in die Lage versetzen, diesen Kran eben in der virtuellen Realität einmal ja zu montieren, in gewissen Bereichen zu reparieren, also eine Wartung zu simulieren und erhoffen uns davon, dass der Konstrukteur eben mit diesem Perspektivwechsel, indem er die Prozesse mal nachvollziehen konnte, die der Servicemechaniker hat, seine Konstruktion überdenkt. Und im besten Fall dann an ein, zwei Stellen ändert, sodass mehr Wartungsfreundlichkeit das Produkt später auszeichnen wird. Warum können wir den Konstrukteur nicht einfach auf die Seilbahnstütze schicken? Das wäre ja im besten Falle das Optimale. Da ist es natürlich so, das sind sehr gefährliche Arbeitsbedingungen. Wenn Sie sich vorstellen, ohnehin 30 Meter Höhe, dann steht da auch noch ein Kran. An diesem Kran muss man dann auch sich noch ja, mit Wartungsaufgaben beschäftigen, dass ja, der Job erfordert Nerven und eine gewisse Schwindelfreiheit und das haben eben nicht alle Menschen. Zudem möchten wir halt eben den Konstrukteur nicht in die Gefahren versetzen, die dort eben herrschen. Unsere Servicetechniker haben zum Teil auch eine gewisse Höhenausbildung. Je nachdem, wo ein Kran steht, wird die benötigt. Das können wir natürlich nicht unseren Konstrukteuren zur Verfügung stellen. Zudem ist das halt entsprechend ein Kostenfaktor. Wenn wir es aber mit VR schaffen, schaffen wir es in einer sehr sicheren Büroumgebung, den Kran zu simulieren in verschiedenen Bereichen. Dazu aber dann gleich auch noch ein bisschen mehr. Weitergehen will ich Ihnen sagen, das machen eben nicht nur wir als Vetter alleine. Das ISF sehen Sie auch schon mit Ihrem Logo, ist natürlich auch vertreten, einer unserer Forschungspartner. Der weitere Forschungspartner ist die Universität Siegen. Dann haben wir als Entwicklungspartner die U-Reality, eine Marke der Kirchner Konstruktion GmbH. Und viel von Service habe ich schon geredet. Die Vetter-Kran-Technik hat noch ein Schwesterunternehmen, die Vetter-Kran-Service, die eben die Krane dann montiert, repariert und wartet. Eine Menge assoziierte Partner haben wir noch, die eben an den Projektergebnissen interessiert sind. Wie sind wir vorgegangen bisher? Das Projekt hat jetzt knapp 2 Jahre Laufzeit hinter sich. Gestartet haben wir mit einer Erhebung der Daten. Da zeige ich Ihnen gleich noch 1-2 Bilder von. Dann sehen Sie etwas leichter eingekraut Schritt 2 und 3. Den kann ich Ihnen ebenfalls heute schon zeigen im weiteren Verlauf der Präsentation. Und Schritt 4, die Rückübertragung. Da sind wir eben aktuell noch am Forschen, aber liegen da relativ gut in der Zeitplan. Auch Corona hat uns da ein bisschen ausgebremst, aber wir geben entsprechend Gas aufzuholen. Hier sehen Sie, wie Beobachtungen oder Interviews gelaufen sind. Wir haben also uns mit Konstrukteuren, wir haben uns mit Servicemechanikern zusammengesetzt, wir haben uns das erklären lassen, wir haben aber auch einfach mal zugeschaut und die Konstrukteure bzw. die Servicetechniker machen lassen und haben unsere Schlüsse daraus gezogen. Anschließend Workshops mit den Kollegen gemacht und geschaut, ob das, was wir von dem Projekt mitgenommen haben, eben genau das ist, was der Kollege vor Ort auch braucht. Im Mittelpunkt steht eben die Kompetenzerweiterung, die Kompetenzvermittlung und das Ganze können wir mit 6 verschiedenen Situationen oder mit 6 verschiedenen Angriffspunkten eben versuchen wir das im Forschungsprojekt anzugehen. Das eine ist prospektives Handeln, die Nachvollziehung der Tätigkeiten ist das zweite. Es gibt aber auch in der VR einen gewissen Innovationsraum. Transfer hatte ich eben schon angesprochen, der Kompetenztransfer, also dass der Konstrukteur zumindest einen Nachvollzug und Kompetenzen auch des Service-Mechanikers erlebt. Wenn man diese Prozesse einmal mitgemacht hat, geht es natürlich irgendwann auch um Anerkennung dieser Prozesse und letztlich auch um eine Perspektivübernahme, sprich, dass der Konstrukteur in die Perspektive des Service-Mechanikers dann wirklich schlüpft. Und das Ganze zeige ich Ihnen jetzt einmal anhand des Videos. Ich werde es ein bisschen kommentieren an 1-2 Stellen. Jetzt sehen Sie hier unsere virtuelle Realität. Es geht hier um formale Lerninhalte, beispielsweise wo ein Kran zu stehen hat. Hier sehen Sie eine Dehnungsfuge. An einer anderen Stelle sehen Sie, dass eine gewisse Nähe zur Wand eben da ist. Es gibt ein Tablet, auf dem die Arbeitsschritte erklärt werden und was Sie hier mit Kreisen angedeutet sehen, ist der virtuelle Werkzeugkasten, will ich es nennen. Auch da begrenztes Inventar, begrenzte Mitnahmefähigkeit von Werkzeugen ist eben ein Problem auf einer Kranbaustelle. Schemenhaft haben wir hier das Abmessen mit einer Zielscheibe dargestellt, damit eben es einfach für den User ist zu verstehen, was wir von ihm wollen. Auch die Nachhaltigkeit ist ein Thema. Wie gehen wir entsprechend mit dem Verpackungsmaterial um? Im Glück unserer Simulation sind dort ein Mülleimer vorhanden. Dann gibt es sehr nachvollziehbare Prozesse. Unsere Kleinteile beispielsweise sind hier in einer Kiste verpackt. Die werden dann durch den Transport entsprechend durchgemischt und auf der Baustelle hat man erstmal die Aufgabe, das zu sortieren. Und meine Kollegin macht das hier eben genau diesen Arbeitsschritt, den Sie eben gesehen haben, dann auch kurz in Realität. Das sehen Sie gleich noch an 1-2 Stellen nochmal. Genau, hier wieder Hilfestellungen, wo das Produkt nachher abgelegt werden muss aus verschiedenen Perspektiven, damit der Mitarbeiter eben das macht. Wir können auch die Umgebung variieren, was Sie eben oder jetzt gerade in einer Halle sehen, sehen wir auch gleich noch einmal in der Hafenumgebung. Hier geht es um das Einhämmern einer Konsole, jetzt in der Hafenumgebung. Und jetzt sehen Sie auch gleich noch meine Kollegin, wie sie das in der virtuellen Realität macht, wenn man ihr dabei zuschaut. Genau. Komplexe Prozessschritte wie hier das Positionieren des Auslegers, dafür bräuchte man einen zweiten Kran. Das haben wir in der virtuellen Realität eben mit sogenannten Virtual Superpowers gelöst, dass man eben solche Dinge mit der Hand, mit einem Handschuh in dem Fall, bewegen kann. Zudem gibt es einen Multiplayer. Das Ganze kann nicht nur ein Mitarbeiter machen, sondern eben auch mehrere Mitarbeiter können diesen Prozess gemeinsam durcharbeiten. auch hier wieder meine Kollegin, wie sie den eben gesehenen Prozessschritt in der Wirklichkeit macht. Am Ende sehen wir dann einen Kran, der jetzt auch quasi den Funktionstest durchlaufen muss. Und wir haben den kompletten Montageprozess dieses Kranmodells von Anfang bis Ende eben in der VR abgebildet. Und am Ende steht der vollständige Funktionstest, nachher eben auch die Hebefunktion des Kranes. Genau. Super. Dann noch ganz kurz wieder zur Zielsetzung des Forschungsprojektes. In die VR geht man natürlich mit seinem eigenen Vorerfahrungsschatz. In dem Fall, in unserem Beispiel aktuell Konstrukteure, die ja mit ihren Erfahrungen, die sie in der Realität, die sie im privaten, die sie im Arbeitskontext gemacht haben, in die VR reingehen. Was sie in der VR erleben, haben sie eben gesehen, dass eben diese VR als Lern- und Erfahrungsraum, man kann Verschiedenes, was man bereits schon weiß, aber auch neues Wissen kann man erlernen, neue Prozesse kann man erlernen. Und am Ende steht natürlich auch die Übertragung. Und bei der Übertragung sind wir eben mit Forschung unterwegs. Und ich habe Ihnen zwei Forschungsprojekte oder zwei Ergebnisse unserer Forschung mitgebracht. Das ist einmal diese Forschungsarbeit. Ich habe Ihnen eingangs die Wertschöpfungskette gezeigt, habe ihn dann Partner genannt. Und Sie haben gesehen, dass Produkt und Dienstleistung eben von zwei Unternehmen erbracht werden. Und wenn man da mit zwei unterschiedlichen Organisationen arbeitet, ist es nicht verwunderlich, dass die Prozesse nicht wirklich aneinander ausgerichtet sind. Und das führt zu einem Problem, dass man eben ja nicht optimal aufeinander abgestimmt ist. Das kann man lösen mit dem sogenannten Perspective Taking, der zu Deutsch Perspektivübernahme. Dafür sehen Sie diese zwei kleinen Männchen, die sich vortrefflich streiten können, ob es sich jetzt um eine 6 oder um eine 9 handelt. Mit Perspective Taking und der virtuellen Realität schaffen wir es aktuell, dass zumindest eine Person die andere Seite einmal wahrnimmt und dass sich hoffentlich der Streit um die 6 oder die 9 eben löst, da man die andere Perspektive einnimmt. Und wir versprechen uns davon, und das zeigen die ersten Forschungsergebnisse, wir haben am Ende einen ausgerichteteren Prozess aufeinander abgestimmt. Eine weitere Forschungsarbeit beschäftigt sich damit, wie wir Mitarbeiter in unser Forschungsprojekt einbinden können. Hier haben wir zu einem traditionellen Modell, das sich Key-User nennt, einen Gegenentwurf gemacht. Und wir nennen das Influencer of Digital Transformation, also die Influencer der digitalen Transformation. Und haben dort eben Mitarbeiter ausgewählt, die anders motiviert sind als Beispiel ein Key-User, sondern die intrinsisch motiviert sind, die in ihrem täglichen Geschäft sich von der digitalen Transformation, von dem, was wir im Forschungsprojekt machen, eben Mehrwerte versprechen. Und diese Mitarbeiter haben sich selber mehr oder weniger angeboten und wir konnten sie in das Forschungsprojekt integrieren und haben diesen ganzen Prozess und was diese Influencer ausmacht, eben einmal erforscht, entsprechend mit Interviews dargestellt und auch das ein spannendes Ergebnis, das wir erst kürzlich veröffentlichen dürften. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich noch für Fragen zur Verfügung und danke auch dem ISF natürlich für diese tolle Konferenz der RealPark. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Weigel. Das war, glaube ich, sehr interessant und sehr spannend, insbesondere das überhaupt in dem KMU-Bereich doch solche sehr avancierten Techniken an den Start gebracht werden, ist, glaube ich, wirklich es wert, in der Öffentlichkeit nicht nur gezeigt, sondern eben auch verbreitet zu werden. Wir haben im Moment, glaube ich, keine Chatfragen. Wir haben jetzt aber noch einige Zeit. Insofern würden wir jetzt gerne noch von uns aus vielleicht die eine oder andere Frage stellen. Wenn von Ihrer Seite jetzt sich zwischenzeitlich Fragen ergeben, wie gesagt, zögern Sie nicht, diese Fragen auch einzubringen. Sowohl an Herrn Weigel als auch an Herrn Kalkert von KIMA. Vielleicht nochmal, Herr Weigel, Sie haben ja jetzt in dem Beitrag beziehungsweise speziell im Video konnte man sehen, dass Sie auf der einen Seite diese animierte virtuelle Umgebung gezeigt haben und dann Ihre Kollegin, die das dann im Einzelnen nachvollzogen hat. Das sah jetzt ja im Video so aus, als wäre das sozusagen direkt miteinander verbunden. Könnten Sie vielleicht nochmal etwas sagen, wie Sie diese beiden Situationen, also einmal die analoge Situation mit der Kollegin, die Brille ja dann auf hatte und dem, was man dann im animierten Video gesehen hat, wie Sie das im Projekt aufgesetzt haben und wie Sie auch vor allen Dingen dann glauben, dass Sie das nach Projektende in Ihren Betriebsalltag dann vielleicht auch auf Dauer übernehmen können.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Zunächst, im Video haben Sie eben häufig die Perspektive der Kollegin gesehen. Sie haben erst gesehen, wie man es in der virtuellen Realität wirklich wahrnimmt, wenn man diese Brille aufhat, und im Anschließend dann quasi den Zuschauermodus, den ich einnehmen durfte, als meine Kollegin das Ganze eben in der virtuellen Realität gemacht hat. Und es ist immer ganz spannend zu sehen, wie halt dann eben manche Arbeiten, beispielsweise das Hämmern, ich finde das ein sehr einprägsamer Prozessschritt, wie das dann in der Wirklichkeit aussieht und wie es in der virtuellen Realität wahrgenommen wird. Es gibt beispielsweise noch einen weiteren Prozess oder mehrere, da wird eine Ratsche benutzt. Und auch dieses Feeling einer Ratsche und dieses Benutzen einer Ratsche kann man in der virtuellen Realität sehr gut darstellen. Und man sieht halt in der Wirklichkeit, wenn man zuschaut, eben wirklich die Werkzeugbenutzung und kann sich schon beim Beobachten vorstellen, was der Kollege oder die Kollegin dort in der virtuellen Realität macht. Und es fühlt sich dann auch nah an der Wirklichkeit an. Jeder von uns wird zumindest einmal gehämmert haben. Auch das mit der Ratschen bedienen ist, denke ich, den meisten von uns schon mal über die Füße gelaufen, dass man es einmal machen musste. Von daher ist das sehr spannend. Ja, der zweite Teil der Frage war ja, wie wir, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Herr Heidling, würden Sie mir gerade nochmal helfen?
Ja. Die Frage war, inwieweit Sie jetzt schon sehen, dass das, was Sie dort jetzt ja im Projekt tun, dass Sie dies auch sozusagen auf Dauer in Ihre Betriebspraxis dann übertragen, weil es gibt ja erfahrungsgemäß immer so ein Gap mit dem Projektende, ist dann nicht ganz gesichert, dass das, was im Projekt gearbeitet wurde, auch in die Praxis überführt und vor allen Dingen dort auch auf Dauer gestellt wird, also dann auch wirklich benutzt wird, was man da erarbeitet hat im Projekt.
Genau, da haben wir zwei Ansatzpunkte. Vielen Dank für die kleine Aufrechnung. Nummer eins ist das eben schon kurz vorgestellte Influencer-Konzept. Also wir haben Mitarbeiter gefunden, die sich von dem Projekt und das, was wir aktuell noch erforschen, also aktuell hat noch keiner die Chance, einfach mal so die VR-Brille aufzusetzen, sondern es wird noch von uns begleitet. Das soll sich aber in Zukunft ändern. Und wir haben Mitarbeiter im Unternehmen identifiziert, die eben da einen extremen Mehrwert drin sehen für ihre Arbeit. Und der zweite Prozessschritt ist eben das, was in ACER noch am Ende des Projektes steht, sprich die Verstetigung des Ganzen. Der Mitarbeiter soll nicht nur den Kran, den Sie jetzt eben gesehen haben, in der virtuellen Realität erleben, sondern im besten Falle jeden Kran und auch den Kran, den er aktuell oder gerade an der CAD-Programm eben entwickelt. Das bedeutet, er muss ihn auf ein definiertes Format bringen, er muss sich an ein paar Namenskonventionen halten. Und dann werden aus gewissen Bauteilen in der CAD-Datei interaktive Elemente, mit denen der Mitarbeiter dann in der virtuellen Realität eine Wartung simulieren kann. Und dann ist natürlich spannend, kommt er an alles ran, muss er sich für manche Prozessschritte eben verbiegen, über gewisse Brüstungen beugen, was man natürlich unter Arbeitssicherheitsgesichtspunkt nicht so gerne sieht. Und so versprechen wir uns eben davon, dass unsere Produkte besser werden. Und ich denke, dass die Influencer das eben auch dann im Unternehmen weitertragen und auch verstetigen werden. Also die aktuellen Anzeichen oder Vorzeichen stehen gut. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie es Richtung Projektende geht. Wir haben noch knapp ein Jahr vor uns. Und dann bin ich sehr gespannt, wie es dann ausgeht. Und es gibt natürlich noch weitere Forschungen dazu. Ne? Also wir haben auch viel mehr Forschungsarbeiten schon veröffentlicht und sind auch noch an weiteren dran, die eben genau diese Übertragung noch wissenschaftlichen Erkenntnissen oder mit wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauern lassen.
Es hat sich jetzt, vielen Dank für die Erläuterungen. Auch die tiefen Einblicke. Es hat sich jetzt doch im Chat etwas getan. Wir haben Aktivitäten und unter anderem stellt sich die Frage, und ich hätte sie ja auch auf dem Zettel jetzt gehabt, was sich in der Befähigung, sage ich jetzt schon, ist meine Frage weggerutscht, wie die VR-Trainingsmethoden sich sozusagen von regulären oder traditionellen Methoden vielleicht auch unterscheiden oder wenn sie vielleicht verknüpft werden, wie sie verknüpft werden, ob Sie da noch etwas dazu sagen können.
Genau, also man muss halt immer den Adressaten anschauen. Also der bisher Konstrukteur wurde sehr selten in die Lage versetzt, dass er einen von ihm konstruierten Kran dann mal in der Wirklichkeit aufbauen darf. Das heißt, da beschreiten wir neue Wege, natürlich sichere Wege durch die virtuelle Realität. Und bei den klassischen Trainingsmethoden, wenn ich jetzt an unsere Servicetechniker denke, dann lernen die in unserer VR-Umgebung eben gewisses Prozesslernen, Prozesswissen, indem sie es machen. Sie haben auch an ein, zwei Stellen die Möglichkeit, Fehler zu machen, die einen ja, simulierten dann Fehler auch weiter zur Folge haben. Und das wäre halt in der Realität nicht möglich, dieses Fehlerbild dann darzustellen, oder es wäre halt eben entsprechend teuer. Das heißt, wir erweitern klassische Trainingsmethoden. Kein Servicetechniker wird aber darum rumkommen, auch in Wirklichkeit mal Kranen mit Kollegen aufzubauen, sondern die virtuelle Realität unterstützt das Prozesslernen, kann auch solche Fehlerbilder eben simulieren. Aber ein komplettes Weggehen von dem klassischen Training wird es da bei den Servicetechnikern nicht geben. Aber gerade für neue Kollegen oder auch für Kollegen der Krantechnik, die häufig nicht Krane aufbauen, gibt es einen sehr guten, einen einfachen Einblick in diese Arbeit und man kriegt ein gewisses Gefühl dafür, wie die Kollegen der Schwesterunternehmung mit unseren Produkten nachher umgehen.
Vielen Dank. Es gibt gleich im Anschluss daran die Frage, die sich vielleicht also kritischer Art oder skeptischer Art hier stellt im Chat, ist die Frage eben nach dem, inwiefern wirklich das Handling real abgebildet oder erfahren werden kann. Also sprich, Sie sprachen ja von der virtuellen Superficheln, aber jetzt habe ich den Namen leider vergessen.
Die Virtual Superpower, ja,
oder VR Superpower. Gewicht, Materialität, also spezifische Anfälligkeit auch von Gegenständen, ne, wie sich es verformt oder ähnliches, abbilden lässt oder fahrbar machen lässt.
Genau, sehr spannender Thema, also sehr spannendes Thema. Es geht bedingt. Wir haben erste Versuche gemacht, dass man eben Werkzeug mit VR-Trackern in der VR dann auch wirklich darstellt. Beispielsweise man packt diesen Tracker an einen Schraubendreher und kann diesen dann wirklich in der VR bewegen und man hat das Gefühl des Schraubendrehers. Wir sind da aktuell noch mal ein bisschen von wieder weggegangen, weil wir eben den Prozess einfacher haben wollen. Also wir glauben, dass der Konstrukteur, der in der VR reingeht, hoffentlich schon mal eine Schraube irgendwo reingedreht hat. Das heißt, wir wollen eigentlich ihm gar nicht das Gefühl vermitteln, er muss jetzt sehr akkurat eine Schraube eindrehen. Wir wollen ihm auch nicht beispielsweise, nächstes Beispiel, Drehmoment bei sehr großen Schrauben, womit der Kran eben befestigt ist. Ein Drehmomentschlüssel, das kriegt man in der VR nicht dargestellt, diese Kräfte, die dann wirken, wenn man nahe an den entsprechenden Punkt, der eingestellt ist, kommt. Das geht nur in der Wirklichkeit. Ne? Da kommt die VR an ihre Grenzen. Das wissen wir aber auch und dem sind wir uns bewusst. Und wir haben halt Versuche gemacht, wie es aussehen kann. Es kann in der VR beispielsweise beim Schraubendrehen und bei der Bewegung kann es klappen. Diese Bewegung kann man aber auch mit dem Controller machen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für das Anwendungsfeld, das wir in A-Star sehen, ist es so, dass diese 100%ige Nachstellung aktuell noch gar nicht gebraucht wird, sondern es geht mehr darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, was der Kran hinterher für Prozesse beispielsweise bei der Montage und beim Service den Mitarbeitern abverlangt.
Danke. Ja, vielen Dank. Nochmal auf den ersten Beitrag eingehen. Peter Kalkert, am Schluss war ja die Aussage, dass ihr was gelernt habt über die Usability, also über die Nutzerfreundlichkeit eurer Produkte. Eure Produkte sind, wie man ja gesehen hat, sehr auf den ersten Blick in kleinen Kästen verpackte, unscheinbare Dinge. Wenn man mal in die Kästen reingeguckt hat, und wir durften das natürlich, dann kriegt man die Idee davon, dass das extrem komplizierte Mathematik und Physik ist, die da und Elektronik und so weiter, die da sozusagen verbaut ist, um es jetzt mal mit meinen laienhaften Worten zu sagen. Wenn du jetzt gesagt hast, ihr habt über die Gebrauchsfähigkeit bzw. Nutzbarkeit eurer Produkte was gelernt, was kann man sich dann genau darunter vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Punkt ist, jemand, der ein solches Sensor- oder Messgerät gebaut hat, hat einen vollkommen anderen Blick auf ein solches Gerät als ein Endbenutzer. Das ist also ein Phänomen, mit dem man eigentlich immer wieder konfrontiert ist. Das läuft darauf hinaus, der es gebaut hat, hat im Kopf ein ziemlich genaues Bild davon, wie das Gerät funktioniert, wie man es zu benutzen hat. Und es ist etwas vollkommen anderes als so ein Endbenutzer, dem man das zum ersten Mal vorsetzt und der eigentlich eine ziemlich eigene Vorstellung davon hat, was das Gerät kann und tut und was er davon wirklich wissen will. Und diese beiden verschiedenen Sichtweisen übereinander zu bringen, ist gar nicht so einfach. Man muss eben vor allem lernen, dass man sich darauf einstellt, das Gerät mal so zu sehen, wie jemand, der es zum ersten Mal vor sich hat und sich fragt, was will der denn überhaupt wissen? Und wir als Entwickler sagen, ja, da gibt's doch dieses und das und jenes, das würde ich doch gerne hier einstellen, interessiert so ein Endbenutzer gar nicht. Und bleiben wir hier bei diesem Temperaturmessgerät, der will hinterher wissen, wie heiß war mein Gas. All die vielen schönen Parameter, die wir einstellen, wie Gaszusammensetzung, Strömung, 100.000 Parameter, um es mal so ein bisschen überspitzt zu nennen, interessieren den überhaupt nicht. Und die Gefahr ist immer wieder groß, dass so Entwickler gerade diese Parameter, die sie als wichtig erachten, in den Vordergrund stellen und völlig vergessen, dass das den Endanwender überhaupt nicht interessiert. Der will eben seine 2, 3 wichtigen Informationen haben und den Rest will er möglichst unter der Decke behalten. Und das muss man immer wieder neu lernen.
Aber also das, um das jetzt vielleicht nochmal nochmal zuzuspitzen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das ja eigentlich, dass ihr durch den Einsatz der virtuellen Industriedatenbrille sozusagen als unbeabsichtigte Nebenfolge jetzt mal auf einmal Blick durch die Nutzerbrille ganz stark bekommen habt. Weil das ist natürlich jetzt auch also Erkenntnis, ich sag's mal jetzt ein bisschen überspitzt, erkenntnistheoretisch ist das natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Nee, absolut, da hast du vollkommen recht, weil man befindet sich ja so auf einmal in dieser Situation, dass man zwar sieht und hört, was der Nutzer vor Ort sieht und hört, aber man kann nichts selber machen. Das heißt, man muss sich sehr viel stärker auf seine Vorgehensweise, auf seine Sichtweise einlassen. Und dabei lernt man eben, was man so typischerweise als Konstrukteur und Entwickler eben gar zu gerne vergisst, was will ich in dem Moment wirklich wissen und was interessiert mich überhaupt nicht. Also es war eine wirklich wertvolle Erfahrung, die wir da gemacht haben. Überhaupt keine Frage.
Nochmal ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben von Herrn Weigel genau an diesem Punkt schon eine, sagen wir mal, mindestens Verwandte oder nicht nur eine, sondern mehrere Verwandte Aussagen bekommen, weil das natürlich ganz stark dann in Richtung Lernen und Kompetenzvermittlung und auch Kompetenzerweiterung geht. Wir sind jetzt fast am Ende. Ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge, die Kolleginnen und Kollegen aus den Projekten, aber selbstverständlich auch natürlich an Sie für Ihre doch rege Beteiligung, für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie uns sowohl in der ersten wie der zweiten Halbzeit geschenkt haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir werden, das ist ja schon, glaube ich, jetzt mehrfach gesagt worden, die Präsentation im Nachgang in einem Content Hub, also da, wo man dann nachgucken kann, sich Dinge rauszuziehen, die einen interessieren, zur Verfügung stellen. Sie haben, wie gesagt, dort auch dann die Möglichkeit, bezogen auf die beiden Projekte, die wir jetzt hier in der Session 3 hatten, auf den jeweiligen Websites unter Prodika und Asta nochmal zu gucken. Und jetzt ganz zum Schluss die Frage oder die Bitte, wir würden jetzt gerne von dieser virtuellen Veranstaltung ein Gruppenfoto machen. Das würde der Kollege Falk Eckert machen. Und um jetzt nicht in irgendwelche Datenschutzprobleme reinzukommen, würden wir jetzt Folgendes vorschlagen. Diejenigen, die nicht dort auf dem Gruppenfoto vertreten sein möchten, schalten jetzt entweder ihre Kamera aus oder verlassen jetzt sofort die Session. Und diejenigen, für die das okay ist, bleiben einfach drin. Wenn das okay ist, dann würde ich jetzt mal bis 5 zählen und dann auf 6 würde das Foto gemacht. Also ich fange mal an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ja, Foto? So, und jetzt wird das Foto gemacht. Jetzt wird das Foto gemacht, genau, natürlich alle lächeln wie immer. Also, wie gesagt, wir sind durch. Nochmal herzlichen Dank. Wir sind zwar mit der Session durch, aber die Veranstaltung geht weiter. Wenn Sie dabei bleiben, herzlich gerne. Ansonsten Reaktionen, wie gesagt. Und bis zu einem nächsten Mal. Gute Zeit. Bis dann.
Danke für eine spannende Session.
Danke.
So.
Muss drüber.
Ja.
Bleib mal noch eingeladen.
Ja, ja. Ich lege das Schuppen ab. So.